Work, Life, Rebels. Der kompakte Business-Podcast mit Tipps und Tricks zur Vereinbarkeit und New Work mit echten Role Models. Herzlich willkommen zum Podcast Work Life Rebels. Ich bin euer Host Elisabeth Topinke und ich freue mich heute, dass ich Robert Riedel zu Gast habe. Hallo Robert.
Hallo Elisabeth, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe mich sehr darauf gefreut, mit dir zu sprechen, denn wir hatten schon ein paar ganz angenehme Diskussionen, unter anderem eben beim Barcamp des Bundesverbands Vereinbarkeit.
Genau, ich erinnere mich gut, die Zufälle, die es im Leben so gibt, sind manchmal der Startpunkt für schöne Begegnungen und alles, was sich so daraus ergibt. Deswegen freue ich mich auch sehr auf unser Gespräch heute.
Ja, toll. Ich stelle dich einmal vor, damit die Hörer ein Gefühl bekommen, wen sie da vor sich haben. Robert ist Wirtschaftsingenieur und arbeitet bei einem Fahrzeughersteller an Produktionsstrategien und Prozessen. Parallel hat er sich zum Agile Coach und integralen Coach weitergebildet und coacht seit 2 Jahren rund um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wie ich ist er Mitglied im Bundesverband Vereinbarkeit und wir haben uns Barcamp kennengelernt. Herzensempfehlung an dieser Stelle, das Barcamp nächstes Jahr ist am 20.03.2026 und auch dafür kommt der Link in die Shownotes. Hallo Robert.
Hallo Elisabeth.
Hast du Lust, direkt mit den Rapid-Fire-Questions einzusteigen, damit wir so ein bisschen ein Gefühl kriegen, wen wir denn vor uns haben?
Ja, super gerne.
Dann, was vereinbarst du denn in deinem Leben?
Ich vereinbare meine kleine Familie mit einem Kind. Ich habe eine kleine Besonderheit. Mein Kind hat nämlich einen Pflegegrad. Das heißt, wir sind pflegende Eltern. Das heißt, da gibt es viele Therapien und viel Bürokratie irgendwie zu vereinbaren mit allem, was so an emotionaler Belastung da das so bedeutet. Dann vereinbare ich eine Partnerschaft, die trotz allem Stress um uns rum liebevoll, romantisch und auf Augenhöhe ist und bleiben soll. Und mein Erstberuf als Ingenieur, den hast du angesprochen, den vereinbare ich mit meinem Zweitberuf als Coach für bessere Balance zwischen Familie und Beruf. Und meine Gesundheit, die vereinbare ich dann auch noch irgendwo, verbunden mit meinen sportlichen Hobbys und genügend Schlaf. Der ist ganz wichtig, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Und genau, Freunde und mein Wissensdurst. Ich habe nämlich 2 Stärken, die sind irgendwie Liebe zum Lernen und Wissensdurst und die wollen dann auch noch irgendwo Platz finden und das ist das Paket, was ich so versuche zu vereinbaren, bestmöglich.
Ja, ganz schön viel, aber auch ganz viele Anknüpfungspunkte. Wie teilt ihr euch denn die Care-Arbeit?
Situativ so, dass die Person, die gerade mehr Energie braucht, weniger Care-Arbeit leisten muss. Grundsätzlich ist mein Ziel 50-50. Ja. Aufgrund der Pflegebedürftigkeit von meinem Kind war das aber in den vergangenen Jahren nicht so einfach und war das aus diversen Gründen nicht immer möglich. Trotzdem streibe ich das an. Und wir teilen uns Metiers auf, sodass wir uns idealerweise keine Gedanken machen müssen um die Themen des anderen. Ne? Also alles um das Thema Mental Load und uns dann wirklich nur in Ausnahmefällen, wenn der andere Elternteil mal nicht kann, um uns Gedanken zu machen über deren Metiers sozusagen. Und grundsätzlich finde ich wichtig, dass jeder alles kann, also dass man trotzdem die Flexibilität irgendwie hat, das gut hinzubekommen.
Und wenn du das jetzt ganz realistisch aufsummierst, wo landet ihr dann, wenn nicht ganz bei 50-50?
Aktuell würde ich sagen, vielleicht bei 60-40, 65, so, ja.
Wie viel davon machst du, 40 oder 60?
40.
Das ist wichtig zu wissen.
Ja, ja.
Was gefällt dir denn am besten an deinem Job?
An meinem Erstjob als Ingenieur gefällt mir am besten, dass ich eine hohe Autonomie habe in dem, was ich tue, dass ich mit ganz tollen Menschen zusammenarbeiten darf jeden Tag und dass ich stärkenorientiert eingesetzt bin. Und an meinem zweiten Job als Coach gefällt mir, dass hauptsächlich die Wirkung, das ist einer meiner wichtigsten Werte, die Wirksamkeit, die Wirkung, die einen guten Coaching-Prozess oder die ein guter Coaching-Prozess haben kann auf die Klientinnen und Klienten, der Moment, in dem es Klick macht, der Groschen fällt und die Person sagt, darüber habe ich noch nie nachgedacht, die Frage habe ich mir noch nie gestellt, ist ja total einfach, die Antwort liegt ja so klar vor mir und das ist so ein toller Moment, der gibt mir super viel und das gefällt mir am besten.
Ja, sieht man richtig, wenn man dir beim Sprechen auch zugucken darf. Ja. Was ist denn der schlechteste Tipp rund um Vereinbarkeit, den du je bekommen hast?
Lass das doch deine Frau machen. Der wurde an mich mal herangetragen in Form einer Frage, nämlich, warum macht das nicht deine Frau? Mein Kind war krank geworden und ich habe einen Termin abgesagt irgendwie bei einem Kollegen und ja, der hat dann gefragt, warum macht das nicht deine Frau? Und was mich daran eigentlich so stört ist, deswegen ist das auch irgendwie der schlechteste Tipp, den ich erhalten habe, ist, dass per Default immer die Mutter zuständig ist. Und es gibt diesen automatischen Backlash in diese alten Rollenmodelle, sobald es irgendwo Stress gibt sozusagen. Ne? Dann gibt es sozusagen, oh, da funktioniert irgendwas nicht, ah, das muss jetzt die Mutter machen. Ne? Die Socken sind zu kurz, wo ist die Mutter? Das Kind schreit, wo ist die Mutter? Der Pullover ist dreckig, wo ist die Mutter? Ne? Also mit welchem Automatismus das immer noch funktioniert in den Köpfen. Und da muss ich sagen, ich wohne in Berlin, ich bin da schon sehr privilegiert. Da gibt es andere Regionen in Deutschland, da ist das schlimmer. Aber das baut eben unnötigen Druck auf die Mütter auf, finde ich, weil der ist unnötig, weil die Väter es genauso gut können. Ne? Häufig muss man natürlich den Konjunktiv benutzen und sagen, sie könnten es eigentlich besser, weil die Performance-Schere lassen die Väter halt in Sachen Care-Arbeit häufig zu weit aufgehen, ja, in Form von keiner Elternzeit und sonst was, welche Gründe es da gibt. Und da gehört dann zur Wahrheit auch, dass die Väter sich eben so ein bisschen auch daran selber arbeiten müssen, dass diese Zuschreibung eben nicht mehr so kommt. Ne? Also aktive Väter sein, Mental Load übernehmen, Care-Arbeit übernehmen und ihrer Partnerin irgendwie wirtschaftliche Eigenständigkeit ermöglichen und solche Sachen. Und das gehört alles so damit rein. Und deswegen ist das mein schlechtester Tipp. Warum macht das nicht die Frau oder die Mutter? Weil das, ja, da hängt einfach richtig viel dran. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, ein Kernproblem von dieser ganzen Vereinbarkeitsthematik.
Ja. Tolle Aspekte. Performance-Schere nehme ich mir noch mal mit für den weiteren Teil. Da reden wir bestimmt noch mal drüber.
Ja.
Wer ist denn dein Vorbild?
Habe ich zwei. Ich habe aktuell eine Führungskraft von mir, die die Kombination aus Superführungskraft, Superexperte und Supermensch total gut hinbekommt. Und das nehme ich so als Fixstern für mich. Das ist gerade eine große Inspiration für mich. Und die Zusammenarbeit macht da super viel Spaß. Und in puncto Vereinbarkeit sind es Volker Beisch und Carina Bartmann Compadres und Comadres, weil die das geschafft haben, das Thema Vereinbarkeit in großen Unternehmen auch nachhaltig zu verankern und dort durchzutragen. Und wir beide arbeiten in sehr großen Unternehmen und wir beide wissen, wie viel Hartnäckigkeit es braucht, dieses Vereinbarkeitsthema dort so durchzutragen über lange Zeit und das zu verankern entsprechend. Und davor habe ich einen riesen Respekt. Es ist richtig super, was die beiden machen. Und das sind meine Vorbilder.
Oh, toll.
Punkt der Vereinbarkeit.
Ja. Muss ich vielleicht auch einfach nochmal für den Podcast anfragen. Gedankliche Notiz.
Ja.
Welche
du kannst sogar, da kannst du sogar zwei machen, weil ich glaube,
ja,
die beiden haben auch Unterschiedliches zu erzählen. Und ja, genau.
Bestimmt, ja. Welche drei Gegenstände hast du denn immer dabei? Vielleicht ganz unabhängig jetzt von Handy und Schlüssel und so.
Mein Mitarbeiterausweis, weil ich ansonsten nirgendwo reinkomme.
Ja, ist echt wichtig. Ich stand schon vor sehr vielen verschlossenen Türen, das ist ein bisschen peinlich.
Und abgesehen vom Handy, also ja, mein Handy ist tatsächlich wichtig, weil mein Handy ein wichtiger Faktor für meine Vereinbarkeit ist. Weil das Handy ermöglicht asynchrone Kommunikation über Chats und solche Dinge. Ne? Und das nutzen wir ziemlich viel in unseren Projektteams, um einfach sozusagen sich da gegenseitig auf Stand zu halten. Und in meiner Zusammenarbeit ist es häufig wichtig, dass, weil ich in so einer Schnittstellenfunktion arbeite und so ein bisschen auch so die Spinne im Netz bin, die Informationen verteilt, dass ich erreichbar bin und dass ich schnell eine Rückmeldung geben kann. Und dabei hilft es unglaublich gut. Und was ich dann meistens noch in der Tasche habe, ist ein ätherisches Öl, weil ätherische Öle nämlich eine ganz tolle Wirkung auf das Nervensystem haben und zur Stressregulation helfen. Und genau, dann habe ich meistens mal so ein Öl dabei und wenn es notwendig ist, dann nehme ich mir mal einen Moment, um tief durchzuatmen und dann geht es auch wieder leichter.
Sehr schön. Und die letzte Rapid-Fire-Question. Was ist denn aktuell deine größte Herausforderung beim Thema Care-Arbeit?
Auf meine angestrebten 50% zu kommen, würde ich sagen.
Ja, um den Bogen wieder zu schließen.
Meinem eigenen Anspruch gerecht zu werden, würde ich sagen. Das ist eigentlich die größte Herausforderung bei allem, was sonst so anliegt. Es gibt in Unternehmen ja immer so Phasen und auch in Projekten gibt es Phasen, wo wirklich Crunch-Time ist und irgendwie sehr viel auf einmal kommt. Gerade ist so eine Phase und da fällt es mir besonders, sage ich mal, da ist die Vereinbarkeit gerade mit dieser ganzen Priorisierung der der Rollen, die ich alle so habe. Und ich habe ja vorhin die Sachen aufgezählt, die ich alle vereinbare. Was mache ich denn, damit die Beziehung nicht runterfällt hinten, damit irgendwie mein Sport nicht hinten runterfällt, mein Schlaf und so weiter. Und sozusagen diese permanente rollierende Umpriorisierung im Kopf, ich glaube, das ist so eine Sache, die ist, ja, die kostet einfach viel Energie, würde ich
Ganz
sagen.
bestimmt,
Genau.
ja. Dann sind wir warm und ich habe auf jeden Fall ganz viele Anknüpfungspunkte gefunden, Dinge, die ich unbedingt noch genauer erfragen möchte. Um jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen in das große Thema einzusteigen, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie bei dir Karriere und Vereinbarkeit ein Thema geworden sind? Also, wie hat sich deine Karriere, dein Job entwickelt, auch gerade mit dem Aspekt Coach dazu, zwei Jobs und wann sind Kinder dazu gekommen oder ein Kind?
Genau, also die ganze Reise hat angefangen mit der Geburt meines Sohnes und tatsächlich sage ich das bewusst, weil ich mir vorher nicht viele Gedanken darüber gemacht habe. Wir hatten immer einen Kinderwunsch, es war klar, dass wir Kinder haben wollen und wir haben aber über Themen, von denen ich heute sagen würde, da müsste man mal vorher drüber reden, haben wir nicht drüber geredet.
Zum Beispiel?
Naja, sich einen Plan zu machen zum Thema Elternzeit zum Beispiel. Also wir sind in dieses klassische, also erstmal klassische 12 plus 2 Monate. Es waren dann am Ende 3 und dann habe ich später nochmal Elternzeit genommen und so. Das hat sich danach aber alles erst entwickelt. Wenn ich das nochmal machen würde, würde ich vielleicht mit einem anderen Fokus darauf gehen und das gleicher verteilen. Ich hab ja vorhin von der Performance-Schere gesprochen. Ich hatte durch einen holprigen Start meines Kindes in das Leben das Glück und das, also mein Glück, kann ich heute sagen, dass es mein Glück war, von Stunde 1 an da sein zu müssen. So.
Weil es gar nicht anders ging, ne?
Und weil
Also
es
es war
nicht
eine
anders
absolute
ging, es war
Notwendigkeit.
alternativlos sozusagen, ne? Und dadurch ist bei uns die, also ich habe dann am Ende sozusagen meiner Partnerin gezeigt, wie gewickelt wird und so, ne? Weil es, und ich glaube, das hat sofort als Kickstart, ohne dass ich mich darauf vorbereitet hätte, dazu geführt, dass diese Performance-Schere zubleibt, dass ich da den Anspruch entwickelt habe, ich will das genauso gut können, ich bin der aktive Vater, ich bin ein gleichwertiger Teil und ich will keine Asymmetrie in dieser Elternbeziehung, ne, zum Kind. Und das soll gleichwertig sein. Und genau, deswegen gab es eben, also zunächst diese, weil wir uns darüber nicht so Gedanken gemacht haben, diese klassische, also sozusagen so ein bisschen eher klassische Aufteilung. Und dann war es so, dass ich dann nach einer gewissen Zeit quasi durch Diagnosen und Co. diese Pflegebedürftigkeit von meinem Kind sozusagen rausgebildet hat. Und das war dann eigentlich der Punkt, wo es auch nicht mehr, wo es nicht mehr ging. Also dann war für mich keine, einfach aufgrund der Belastung, keine Vollzeit Tätigkeit mehr möglich, weil meine Partnerin einfach so unter Strom und unter Stress war, dass uns unser System komplett umgekippt wäre, wenn ich sozusagen so weitergemacht hätte, wie ich zu dem Zeitpunkt gearbeitet habe. Und das hat bei mir einen Denkprozess in Gang gesetzt. Ne? Ich habe dann, also dann gab es noch eine kleine Zwischenstation. Die Zwischenstation hieß Notaufnahme. Also das war wirklich so, dass ich quasi wirklich nicht mehr konnte und mein Hausarzt mich dann ein paar Wochen rausgezogen hat. Dann habe ich irgendwie einen MBSR-Kurs gemacht und mir irgendwie ein Buch gekauft und
Mindfulness-Based Stress Reduction, genau.
Mindfulness-Based Stress Reduction, genau, von Jon Kabat-Zinn. Das gibt es in Amerika als 8-Wochen-Programm für Patienten, die wirklich quasi klinisch stationär aufgenommen werden. Dazu gibt es aber auch Bücher und CDs und so. Man kann das auch selber machen. Ich habe das dann selber gemacht und habe mich jetzt quasi am eigenen Schopf aus der Situation irgendwie rausgezogen. Was aber dann geblieben ist daraus, ist, dass ich gesagt habe, so kann es nicht weitergehen. Ich muss mir irgendwie Gedanken machen, wie das hier läuft und wie wir das irgendwie gut hinkriegen. Und das war der, würde ich sagen, so der Auftakt zu ganz viel Recherche, Lesen, Kurse, habe ich Kurse gemacht, ne? Diese ganzen Artgerecht-Kurse, die ich dann gemacht habe. Und später dann auch die Entscheidung, die eigentlich aus meiner Vaterrolle basiert war, ich will das irgendwie, also ich will das in einer Form weitergeben, aber nicht als Mentor, der sagt, oh, ich habe das alles schon erlebt, sondern als Coach, ne? Der sagt, wie ist denn eigentlich, wie kann denn ein Zielzustand sein in der Familie, wo möchtest du hin? Und Menschen dabei zu begleiten. Und dann, genau, habe ich den dann basierend auf der Arbeit oder auf meiner beruflichen Laufbahn noch diesen Agile Coach gemacht und dann noch diesen integralen Coach, das wirklich eine sehr, sehr gute Ausbildung war. Kleiner Spoiler, wer eine sehr gute Coaching-Ausbildung machen will, der kann beim Coaching Center Berlin integraler Coach werden. Absolute Herzensempfehlung, also mit Zertifizierung und so, das ist wirklich richtig gut. Und da bin ich irgendwie hingekommen dann, ne? Und Also so ist der Weg, hat sich irgendwie ergeben, ne? Durch die hohe Belastung und Beanspruchung, und Stress ist eine total individuelle Geschichte. Jeder reagiert da irgendwie anders drauf. Und bei mir, ich musste mich dann erstmal sammeln und mich damit befassen und mir erstmal einen Plan machen.
Das ist ziemlich typisch für einen Ingenieur, musste ich auch gerade dran denken. Eine Nachfrage ergibt sich für mich, die ich jetzt nicht ganz greifen konnte, als ich dir so zugehört habe. Und zwar, wann war der Moment, wo du dann wirklich realisiert hast, dass du es anders haben möchtest, dass du aktiver sein möchtest? Du hast gesagt, ihr seid da erst so reingestolpert und dann warst du bei der Erkenntnis, aber vielleicht kannst du diesen Prozess, wie bist du selbst dahin gekommen, dass du gemerkt hast, dass du an deiner Rolle was ändern möchtest, doch so ein bisschen teilen?
Also ich würde sagen, an der Erkenntnis, dass ich eine gleichberechtigte Elternschaft führen würde oder führen möchte, die hatte ich schon immer. Das war irgendwie für mich selbstverständlich, weil wir hatten bis dahin die Beziehungen quasi gleichberechtigt gemacht. Warum sollte das denn anders sein? Und gleichzeitig ist trotzdem hat es dann sozusagen eines aktiven sich Befassens damit irgendwie gebraucht, damit das dann Realität wird und man eben nicht in diesen alten Trott verfällt sozusagen, ne? Und was ich meinte mit, ich möchte es anders machen, war so ein Moment. Wir hatten sehr viel Stress am Anfang, irgendwie. Unser Kind hatte einen schweren Start. Und dann habe ich mich einfach selber, also in mir sind Gefühle hochgekommen, die ich so von mir nicht kannte. Und dann habe ich gesagt, okay, das musst du dir angucken irgendwie, weil na klar, unter Stress kommuniziert man irgendwie mit seinen Mitmenschen auf eine Art und Weise, wie man es nicht gerne machen möchte. Und das war quasi der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann in diese Artgerichtwelt quasi eingestiegen bin und diese Kurse dann da gemacht habe und so. Und der Initialfall war eigentlich ein Wochenende. Der Kurs hieß Vater sein und der war nur für Väter. Es war ein ganzes Wochenende, Samstag, Sonntag. Und meine Partnerin hat damals gesagt, oder ich habe gesagt, ein ganzes Wochenende, das kann ich doch nicht machen. Ich kann dich doch nicht ein ganzes Wochenende hier jetzt alleine lassen, sozusagen. Das war online, es war zu Corona-Zeiten. Und dann sagt sie, doch, doch, mach mal den Kurs, ich glaube, das ist für was gut. Und naja, sie hat recht behalten. Und insofern, das war dann der Beginn von so einer ganzen Reihe. Und mittlerweile würde ich fast sagen, ja, habe ich mich da selber auf dem Gebiet so zu einem, also auch in Richtung Kindererziehung. Und ne, Nicola hat ja einen sehr wissenschaftlichen Ansatz, das liegt mir total. Also ich bin absolut der Logiker, das muss irgendwie alles erklärt sein und wissenschaftlich sein und so. Und das hat total eingezahlt bei mir. Und da habe ich Feuer gefangen und da mal weitergemacht sozusagen. Und das, ja, ist heute ein hohes Gut, würde ich sagen, einfach dieses Bewusstsein und dieses Wissen zu haben, wie geht's denn? Weil wenn ich nämlich dann auf der anderen Seite manchmal erkenne, ah, also dieses Bewusstsein zu haben, du machst es jetzt nicht so, wie es eigentlich sein sollte, in Anführungszeichen, oder wie ich das für mich als Anspruch habe, dann reflektiere ich das und leite dann daraus irgendwie eine Gegenmaßnahme ab und sage, okay, was ist denn hier gerade los? Woher kommt der Stress? Was machen wir jetzt hier anders? Ne? Genau.
Ja, sehr wichtig. Jetzt hast du natürlich, und das finde ich besonders spannend, wahrscheinlich mehr mit Vätern zu tun, wenn du Vereinbarkeitsthemen besprichst, als mit Müttern, könnte ich mir vorstellen, ne? Weil die vermutlich schon auch gerne mit dem Vater darüber sprechen, wenn sie denn da Themen haben. Was ist denn so deiner Beobachtung nach der große Unterschied? Also welche Themen beschäftigen Väter, die vielleicht bei Müttern gar nicht so Thema sind, oder zumindest welche Themen sind so die du bemerkt hast?
Also es gibt, ich würde sagen, es gibt den Unterschied von den Vätern, die ins Coaching kommen, und die Väter, mit denen ich mich sonst über Vereinbarkeit unterhalte.
Ja, wichtiger Unterschied, das
Die
stimmt.
einen haben einen Bedarf erkannt, die anderen vielleicht noch nicht. Und bei den Vätern, die ins Coaching kommen, würde ich sagen, die einen schon der Wille, dass sich was verändern soll. Ne? Manchmal ist noch nicht klar, was. Was ist das Ziel von so einem Coaching-Prozess? Das leitet sich dann einfach manchmal ab. Das ist so eine diffuse, es soll sich was verändern. Ne? Es soll sich irgendwie, ich bin gerade nicht zufrieden. Das ist meistens so der Eingangspunkt. Ich bin nicht zufrieden irgendwie und ich will da mal was machen. Und ja, ich glaube, also die Verantwortung, die finanzielle Last zu tragen, ist ein Thema. Ne? Als Vater und als Mann stark sein zu müssen, keine Schwäche zu zeigen. Alle solche Dinge, das sind Themen. Ne? Also der starke Mann, die starke Schulter sozusagen zu sein, an den sich jedes Familienmitglied jederzeit anlehnen kann. Ne? Und dann, ja, vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Erziehung, so der konsequente Papa, so. Das ist ein Thema, also konsequent im Sinne von, ich mache das immer genau so nach meinen Prinzipien. Also ich finde, also ne, eigentlich hat Konsequenz Wenn man jetzt mal aus der Artgerechtbrille darauf gucken würde, würde Artgerecht sagen, Konsequenz ist konsequent nach dem Zustand des Kindes zu handeln. So, ne?
Ja.
Also Kind nachmittags im Supermarkt. Naja, das muss ich
Könnte
anders,
schwierig
das muss ich
werden.
anders behandeln als ausgeschlafen und satt
Ja.
und fröhlich. Ne?
Definitiv.
Und das sind so Themen. Also gerade so auch, meine, gerade so Richtung Erziehung irgendwie, ne? Vielleicht auch Konflikte mit der Partnerin, die am Ende ist es häufig, würde ich sagen, Kommunikation, die in irgendeiner Art und Weise so nicht so da ist, wie sie vielleicht da sein sollte. Bedürfnisse vielleicht zu erkennen, über Bedürfnisse zu sprechen, über Gefühle zu sprechen, das sind so Themen, würde ich sagen. Genau.
Und vielleicht
So.
dann auch das Thema Performance-Schere, das wir eben hatten.
Ja.
Das hast du ja, finde ich, mal ganz schön in Worte gefasst. Also wenn ich da so drauf gucke, dann denke ich, ja, das ist dieser Punkt, wo man eben aufgrund der unterschiedlichen Erfahrungswerte, meistens ist die Mutter am Anfang länger zu Hause, hat deswegen dann gelernt, die kann das ja auch nicht automatisch, aber hat gelernt, auf die Signale des Kindes zu hören. Wie kommt man da denn dann wieder raus und wie ist dieser Punkt, das zu realisieren?
Ja, und das ist so interessant, weil die Annahme ja ist, oder viel, in vielen Köpfen steckt ja so drin, die Mutter kann das automatisch besser, weil es ist die Mutter. Oder
Überhaupt gar nicht. Ich kann dir sagen.
gibt es ja Leute, die kommen dann irgendwie mit Genetik und irgendwelchen abenteuerlichen Geschichten und so. Nein, es ist einfach, Elternschaft ist am Ende ein Handwerk und ein
Was man
Handwerk lerne
lernt.
ich. Oder
Und zwar leider ohne Vorausbildung. Und
und
das
ich
finde ich
lerne
total
einen, ja, und
schwierig.
das ist das, was mich immer so wundert oder was mich so, es gibt ja manchmal so Debatten zum Thema so Elternführerschein oder solche Sachen, ne?
Ja.
Ich bin da ehrlicherweise ein Befürworter davon, wenn man das
Ich
richtig
auch.
machen würde, weil niemand würde auf die Idee kommen, sein Haus zu bauen und einfach in den Baumarkt zu fahren und zu sagen, ey, ich baue jetzt hier mein Haus, so, ich habe jetzt hier mein Grundstück, ich fange einfach an, mein Haus zu bauen. Jeder ist der Meinung, dass er aus der Intuition heraus ein Kind richtig erzieht. Das ist auch in gewisser Weise richtig, aber die Intuition hat natürlich ganz viel mit unseren eigenen Erfahrungen zu tun und so weiter und so fort. Und die sind,
Prägungen.
und Überzeugungen und Prägungen, die wir mitbekommen haben. Und die sind eben so, wie sie uns unsere Eltern und Großeltern und unser soziales Umfeld, in dem wir groß geworden sind, vorgelebt haben. So. Und da gibt es ganz viele soziale Umfelder und Elternhäuser, die nicht ideal das vorgelebt haben und diesen sozusagen diese Kette zu durchbrechen und es anders zu machen, es besser zu machen. Das ist aber auch eine Motivation, die ich bei vielen Vätern sehe, es anders zu machen. Ne? Die Motivation ist auch häufig, ich will es anders machen, als mein Vater es gemacht hat. So, das ist auch so ein Thema.
Das ist manchmal ja sogar leichter, wenn man das als absolute Anti-Erfahrung erleben kann, als wenn man nur unbewusst irgendwie so ein vielleicht latentes Unwohlsein hat und gar nicht richtig sagen kann, war das jetzt eine gute Erfahrung, habe ich da eine gute
Ja.
Prägung oder muss ich daran? Also zumindest meine Erfahrung zu sagen, das war kompletter Mist, ich mache das auf jeden Fall anders, ist leichter als so ein bisschen was zu übernehmen, unterbewusst.
Und du sagst das unterbewusst. Das, uns sind ganz viele Muster und Überzeugungen und Dinge, die sind uns nicht klar. Und unser Gehirn baut am Ende Autobahnen auf Basis unserer gesammelten Erfahrungen. Und wir haben eben gerade in Bezug auf Stress und die Reaktion auf Stress, haben wir ein vorgefertigtes Muster, was wir irgendwann mal erlernt haben. Und häufig ist es so, dass der Stress externalisiert wird, aber nicht bewältigt wird, ne? Sondern der wird dann in Form von Kommunikation sozusagen in Richtung Kind, in Richtung Partnerin, Aggressivität und so weiter. Also das hängt alles miteinander zusammen. Und da gibt es viele, also da gibt es Väter, die brauchen da Unterstützung. So, ne? Und die kann unterschiedlich erfolgen, aber ich glaube, wichtig ist, dass die Väter den Mut haben, dort loszugehen und das zu erkennen und zu sagen, ich will jetzt was ändern, ich will es anders machen.
Ja, sehr schön. Du hast also gerade gesagt, Elternführerschein wäre eine ganz gute Sache. Ich muss sagen, ich glaube, das wäre auch gut, um Care-Arbeit insgesamt ein bisschen aufzuwerten. Weil dieses Unbewusste, was du eben noch beschrieben hast, also jeder denkt, er weiß das und jeder denkt, er weiß, wie es geht, sorgt ja auch dafür, dass jede Art von Ausbildung in Erziehung keinerlei Wertschätzung erfährt. Also in vielerlei Hinsicht gut.
Genau, und ich würde sagen, dass es vielleicht sogar so ist, dass der Blick auf so eine Ausbildung in Anführungszeichen als Misstrauensvotum gegen die Eltern irgendwie gesehen werden kann, ne? Nach dem Motto, die können das nicht alleine, wir müssen denen das jetzt beibringen.
Ach so.
Ich würde das anders formulieren, dass wenn man weiß, wie ein menschliches Gehirn funktioniert, wenn man weiß, was Stress im Körper macht, wenn man weiß, wie diese ganzen Zusammenhänge sind, ist es wesentlich einfacher, Eltern zu sein, als wenn man das nicht weiß. Ein Kind will grundsätzlich kooperieren, aber es gibt Rahmenbedingungen, die dem Kind das nicht ermöglichen. Und Kinder lernen, ihre Emotionen zu regulieren. Das müssen die aber lernen. Das können die nicht von Tag 1 an. Und solche Sachen, die sind total wichtig, das Verhalten des Kindes einzuordnen, weil die häufigsten Konfrontationen zwischen Eltern und Kindern sind, weil die Eltern das Verhalten der Kinder missinterpretieren und sagen, du rennst jetzt weg, du willst mich ärgern, du haust mich, du willst mich ärgern, du bist aggressiv. Nee, das Kind ist fröhlich und freut sich oder will eine Kontaktaufnahme oder sonst was. Ne? Also das Kind äußert ein Bedürfnis, aber das sozusagen, wenn es uns Erwachsenen schon schwer fällt, über unsere Bedürfnisse zu sprechen, wie wollen wir denn dann Bedürfnisse, die ein Kind nonverbal vielleicht äußert, wie wollen wir die verstehen, wenn wir es nicht gelernt haben oder uns damit nicht beschäftigen? Und das ist halt total, und das ist ein Schlüssel zu einem, aus meiner Sicht, zu einem entspannten Familienleben. Wenn man das einfach einordnen kann und das Kind einfach mal sein lassen kann, wie es ist und sagt, okay, das ist jetzt hier eine Phase und vielleicht dauert die Phase 2 Minuten, vielleicht dauert die aber auch 2 Monate oder so, ist so, ja.
Ja, versuche ich auch immer wieder, gebe aber zu, dass ich das im Alltag schon, also wirklich manchmal ganz schön schwierig finde und merke, dass das für mich auch, also es fühlt sich erstmal auch an wie noch so eine Belastung obendrauf, weil ich noch so viel lernen muss und üben muss und ja auch an mir arbeiten muss. Genau. Also total lohnenswert, das merke ich auch wieder, aber echt ein Thema, wo ich jedes Mal merke, boah, jetzt bist du wieder hinter deinen eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Yay. Also ist schon nicht so leicht.
Und da sagst du was, ne? Also erstmal, die Kinder sind ja unser größter Spiegel. Die zeigen uns unsere Potenziale auf. So, ne? Also so viel Potenziale, wie du irgendwie von deinem Kind aufgezeigt kriegst, kriegst du irgendwie in keiner Leistungsbeurteilung und in keinem Portfoliogespräch, sondern der größte Spiegel sitzt zu Hause. Ne? Ja. Und klar, du sagst es, ein ganz großer Stressfaktor sind halt auch die eigenen Ansprüche. Und da aber immer wieder drauf zu gucken und zu justieren und vielleicht auch zu akzeptieren, dass man nicht in jeder Lebensphase alles perfekt hinkriegt. Man muss halt sagen, dass du wirklich ja schon ein Ausnahmeportfolio hast mit. Du bist Führungskraft, du bist Mutter, du hast irgendwie ein zweites Business und das ist ja schon ein ordentliches Paket. Also das
ich von dem, auch ein gutes Unterstützungsnetzwerk,
von, ne, aber von
niemanden unter Druck zu setzen.
Genau, aber trotzdem ist es halt ein Riesenpaket und damit sind deine eigenen Erwartungen verknüpft, ne? Die sind so, wie wir hier vorankommen und ich will das Business und meine Kinder und soll alles laufen und so. Und der Tag hat aber leider nur 24 Stunden, so, ne? Und manchmal ist das dann auch im Coaching so eine Frage nach den Prioritäten, ne? Also, und die muss man dann manchmal, wenn das Stresslevel halt sehr hoch ist oder gesundheitsgefährdend hoch oder auf Dauer hoch, muss man einfach was dran machen, weil Stress macht auf Dauer ungesund. So, das geht in der Regel nicht gut über lange
Zeit.
Was
sind denn dann vielleicht so deine 3 besten Tipps gegen elterlichen Stress?
Also, zwischen Reiz und Reaktion liegt immer ein Raum.
Oh, das ist ein ganz wichtiges Zitat, ja.
Und je größer man diesen Raum machen kann, umso leichter hat man es im Alltag. Und zwar nicht nur in der Familie, sondern auch im Job. Weil wir werden ja auch im Job gefordert, getriggert, Stressfaktoren sind da und so weiter. Ne? Mhm. Und es gibt einen Unterschied. Also Stress ist immer eine Beanspruchung. Mhm. Die Belastung ist für alle gleich. Aber jeder reagiert individuell darauf. Das ist das Thema Beanspruchung. Ne? Und Beanspruchung, Stress ist am Ende eine total individuelle Sache. Und jeder sollte daran, also sagen wir mal, jeder sollte die eigenen Stressoren identifizieren, weil die total individuell sind. Also wenn wir über Trigger sprechen, sind das ja immer Sachen, die in uns irgendeinen Knopf drücken, aber der Trigger hat immer mit uns zu tun. Das ist unsere Reaktion auf den Reiz. So, ne, da kann ich mir angucken, warum reagiere ich denn in der und der Situation so krass und andere wiederum. Also in anderen Situationen stecke ich das irgendwie locker weg. Ne? Mhm. Die eine Mama oder der Papa auf dem Spielplatz, die rasten total aus, wenn ihr Kind die Schippe weggenommen kriegt, die anderen eben nicht so. Ne? Also da liegt ja was dahinter sozusagen. Und unser Gehirn interpretiert einen Reiz von außen immer als mögliche Gefahr oder Nicht-Gefahr. So, das ist total individuell. Und sich das anzugucken, das ist ein Schlüssel, würde ich sagen.
Und das macht man ganz konkret, indem man erstmal lernt, dass genau das der Hebel ist. Und dann was tut, sich beobachtet. Also wirklich ganz praktisch, ne, für jemanden,
genau,
dem das
also,
vielleicht auch nicht so leicht fällt.
genau, also was total gut hilft, ist wirklich Achtsamkeitsübungen, also Atemübungen, wirklich zur Ruhe zu kommen, sich mal hinzusetzen und zu, also es gibt ganz, ganz viele tolle Achtsamkeitsübungen. Und Achtsamkeit ist so ein, ist auch zu so einem Begriff geworden, der manchmal so ein bisschen, naja, der alles erschlagen soll, in Anführungszeichen. Ich würde, na, also wenn du einer gestressten Mutter oder einem gestressten Vater sagst, atme doch einfach mal, naja, dann wissen wir alle, was passiert, ne?
Genau.
Und so, eigentlich ist das aber ein guter Tipp, weil die Atmung oder auch was trinken oder so, also wir müssen sozusagen im Gehirn ein anderes Zentrum ansprechen. Also unser Nervensystem ist irgendwie strukturiert und es gibt halt sozusagen einfach Dinge, atmen, was trinken, kleine Körperübungen machen, sich anfassen, irgendwie so, die regulieren den Stress, weil sie das Gehirn sozusagen umpriorisieren, ne? Und wieder sozusagen in das lernende Gehirn irgendwie bringen. Da gibt es ganz coole Modelle von Daniel Siegel, heißt der. Der hat so einfache Gehirn. Geschichten, da kann man sich mal YouTube-Videos angucken. Das ist ganz einfach erklärt, so. Da kann man dann so ein bisschen eine Idee davon bekommen, was damit gemeint ist.
Da packen wir ein paar in die Shownotes.
Und ja, weil man muss gucken, dass man das Thema Stressprävention hinkriegt. Also auf lange Sicht nützt, wenn die Ampel auf dunkelgelb ist, dann wird der kleinste Funken diese Flamme entzünden und dann gehen wir ab wie Schmidts Katze. Da können wir uns auch nicht mehr halten. Das sind dann einfach automatisierte Reaktionen. Wichtig ist, dass man sein Stresslevel so quasi einlevelt über die Zeit, dass man irgendwie noch ein bisschen Spielraum hat, dass so eine gewisse Resilienz da ist irgendwie, ne? Dass man einfach dieses Gesamtniveau ein bisschen drückt. Und das Gesamtniveau drücken kann man durch sportliche Aktivitäten, durch genug Schlaf, durch, keine Ahnung, Beziehungspflege, wie auch immer, so. Aber das braucht halt alles Zeit. Und das ist Zeit,
die wir. Das fällt bei Eltern häufig hinten über.
Das fällt bei Eltern hinten runter, genau. Manchmal ist das unweigerlich, ne? Wenn man irgendwie ein Schreikind hat oder so, dann brauche ich nichts erzählen von schlaf doch mal mehr, da wissen wir alle. Aber sich dann Möglichkeiten zu suchen und sich irgendwie, also diese Faktoren zu kennen, das ist total wichtig und daran langfristig zu arbeiten irgendwie und sich einen Plan zu machen.
Und dann vielleicht auch in kleinen Schritten. Und das eben.
Immer das in kleinen Schritten, weil auf einmal kriegt man niemals irgendwie eine Routine etabliert. Es müssen immer ganz kleine Schritte sein. Und das ist eigentlich auch so der, am Ende der Erfolg von Coaching-Prozessen, der ist davon abhängig, ob ich es schaffe, mit der Klientin oder dem Klienten zusammen Schritte zu entwickeln, die diese Person gehen kann. Und zwar zuverlässig über längere Zeit und dann wieder immer darauf aufbauen, sozusagen, ne? Weil wir wissen alle, wie das mit Routinen ist oder Neujahrsvorsätzen oder keine Ahnung so. Das braucht eine Weile, ehe das etabliert ist. Oder sind wir einfach Gewohnheitstiere und geht der Mensch den Weg des geringsten Widerstands häufig.
Ja, und ich kann einfach nur sagen, mir hat es schon geholfen, überhaupt zu wissen, was die entscheidenden Faktoren sind und wie entscheidend die sind, um mir Ärzten selbst die Erlaubnis zu geben, da auch hinzugucken, um nicht in diese, ja, ich muss stark sein und alle hängen von mir ab und Schleife zu kommen. Und dann können so Dinge wie, wir haben dann zum Beispiel darüber nachgedacht, wie wir das Schlafarrangement ändern. Also wie die Kinderzimmer gestaltet sind, wer wann wohin rennt.
Genau.
Das sind dann eigentlich kleine Dinge, die aber die Schlafqualität dann erhöhen. Und wenn man erstmal wieder ein bisschen geschlafen hat, geht anderes auch wieder.
Genau, also wir schlafen dann im Familienbett, wenn wir alle irgendwie ein gutes Energielevel haben. Aber wenn eine Person den Schlaf gerade dringend braucht, schläft die in einem anderen Zimmer und die andere Person kümmert sich irgendwie. Ne? Nur haben wir den Vorteil, wir haben nur ein Kind. Mit zweien oder dreien oder noch mehr sieht das dann wieder schon ein bisschen anders aus. Da müssen dann irgendwann beide ran. Aber das sind die Rahmenbedingungen, genau, ne? Wie du sagst, die selber gestaltbar sind. Aber man muss erstmal in diesen Gestaltermodus kommen.
Genau.
Man muss erstmal diesen Schritt zurück machen. Und das ist halt gar nicht so einfach, aus diesem Hamsterrad auszusteigen und sich überhaupt erstmal anzugucken und sich die Frage zu stellen, was ist denn hier gerade los? Was passiert hier eigentlich gerade um mich rum?
Ja. Aber zwei ganz tolle Tipps. Also zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, ganz wichtig. Und auch das einmal erstmal zu verstehen und sich dann zu überlegen, wie man damit umgeht. Und einfach darauf zu wissen, wie wichtig Schlaf ist, wie wichtig Sport ist und wie wichtig soziale Kontakte und Beziehungen sind, um dann eben in diesen drei Bereichen gezielt Maßnahmen einleiten zu können. Ja. Robert, so ganz will ich dich bei der Performance-Schere noch nicht vom Haken lassen.
Ja.
Ich brauche noch ein bisschen Praxis-Input.
Ja.
Jetzt wirklich aus der, ich würde mal sagen, latent verzweifelten Mutterrolle,
Ja.
die ein Performance-Gap festgestellt hat.
Ja.
Was wäre denn jetzt ein guter Weg, um damit umzugehen? Also wirklich ganz konkret so dieses Thema, der Mann wacht mal nachts nicht auf oder so, ne, weil hört das Kind nicht. Das ist ja wirklich ein sehr langwieriger Prozess, jemanden dann jedes Mal aufzuwecken. Wie geht man sowas an? Denn ich muss ehrlich sagen, bei so einem Thema, da weiß ich nicht, wie stark man sowas überhaupt von der Seite beeinflussen kann und bin da so ein bisschen an so einem Resignationspunkt. Deswegen vielleicht mal der Perspektivwechsel. Was könnte so ein Thema sein? Also festgestellter Performance Gap. Wie kriegt man das so adressiert oder dass sich da auch was bewegt?
Du siehst mich gerade ein bisschen schmunzeln.
Ja, genau. Weil
Nee,
das genau die Diskussion ist, die wahrscheinlich viele Paare führen.
ich bin immer Vertreter dem Ganzen einen Ruck zu geben, im Sinne von, lass den Vater das einfach alleine mal machen. Fahrt mal weg, lasst mal los. Und das muss nicht immer sofort in einem großen Rahmen sein. Aber der Vater wird schon an die Trinkflasche denken auf dem Spielplatz, wenn ihm das Kind aufs Dach steigt und irgendwie total Durst hat und so. Ne?
Oder an die
Diese
Wechselwäsche und
Af
sowas.
oder die Wechselwäsche, so, ne? Wenn es so, wenn die Hose nass ist und ich habe keinen Ersatz dabei, dann muss ich mir irgendwie was überlegen. Ne? Und also ich würde sagen, traut euren Männern mehr zu, an die Mütter, die schaffen das schon. Die sind erfolgreiche Projektmanager. Warum sollen die denn nicht irgendwie, keine Ahnung, das Kind vernünftig in die Kita bringen mit einem gepackten Rucksack oder irgendwie ein Wochenende alleine zu Oma und Opa fahren können mit denen? Warum soll das nicht funktionieren irgendwie? Und
Der Trick ist wahrscheinlich, wenn ich dir so zuhöre, das entspannt machen zu können. Und auch quasi in dem Wissen, dass das wahrscheinlich vielleicht unangenehm ist für alle Seiten, aber dass das wichtig ist, um eben so einen Knoten platzen zu lassen.
die Frage ist
Also,
eben, gehen die Kinder davon kaputt? Weil
bestimmt
was
nicht.
hinter der Sorge, also Hypothese, hinter der Sorge der Mutter könnte ja stehen, es schadet meinem Kind, wenn ich da jetzt nicht einschreite. Die Performance-Schere hat sich durch irgendwelche Gründe auseinanderentwickelt, der kann das nicht. Und das ist ja nicht, dass die Mutter sagt, oh, der kann das nicht, ich muss meinen Mann beschützen. Nee, die Mutter will ja das Kind beschützen. Ich sage das jetzt mal so rein raus, ne?
Ja, bestimmt.
Und das ist die Motivation, warum sie es am Ende doch selber macht. Aber die Frage ist eben, was passiert dem Kind im schlimmsten Fall? Und da wird man rational wahrscheinlich zu der Antwort kommen, naja, wahrscheinlich nicht viel. Es gibt immer Ausnahmen, ne? Ich spreche, also es gibt wirklich, wenn wir jetzt über, keine Ahnung, über besonders aggressive Menschen reden, oder wir reden, die sich wirklich ihre eigenen Emotionsregulation nicht im Griff haben, oder wir reden über Menschen, die Alkohol konsumieren, oder wir reden über Menschen, die psychische Probleme haben, oder. Da gibt es ganz viele Dinge, wo es wahrscheinlich nicht geht. Ich will keine
Ist keine
globalgalaktische
generelle
Aussage
Empfehlung.
hier, keine, genau, eine Empfehlung ist es schon gar nicht. Es wäre nur ein Erklärmuster sozusagen, ne, und ein Versuch, die alle zu motivieren, da mutig zu sein und es einfach zu machen und mal gucken, was passiert. So, weil wenn wir dieses System nicht durchbrechen, dann wird sich diese Schere immer weiter auseinanderentwickeln und die Spirale geht nur in eine Richtung. Die bedeutet, dass der ganze Mittellohn da irgendwie bei den Frauen liegt und ich kann glaube ich sagen, was ganz wichtig ist, sich mit diesem Thema Mittellohn zu befassen und Metiers festzulegen und Anforderungen festzulegen, wann ist denn irgendwie ein Bad geputzt und wann ist eine Wohnung in Ordnung und wann so, ne? So Hygienekriterien
Gemeinsame
festzulegen, so nach
Standards,
dem Motto gemeinsame Standards.
Erfüllungsfaktoren,
Genau.
KPIs hat man im Projektmanagement ja auch.
Ja,
Eine Aufgabe ist dann
genau.
erledigt, wenn.
Im agilen, genau, im agilen Projektmanagement würde man irgendwie sagen, Definition of done, ne? Also wann ist das fertig und wann sind wir hier irgendwie zufrieden? Und auch unterschiedliche Standards zu akzeptieren. Das heißt, also man muss sich auf den gemeinsamen Standard einigen. Es muss ein Konsens sein. Aber es ist wichtig, dass beide Seiten auch akzeptieren, dass bestimmte Dinge einfach anders gemacht werden. So. Und das heißt nicht, dass wenn eben das Bad nicht sauber ist für die andere Person, dann ist es deswegen trotzdem nicht in Ordnung. Das ist halt nicht sauber. Aber wichtig ist, dass diese gemeinsame Absprungbasis, dieser Standard, dass der gesetzt wird. Und das erfordert, dass die Dinge transparent sind, also dass der Mental Load und das, worum sich überall, also worum sich gekümmert werden muss im Haushalt und in der Care-Arbeit, dass es überhaupt transparent ist, weil häufig ist es genau einer, also wenn die Performance-Schere quasi maximal auseinander ist, sage ich mal, dann ist es genau einer Frau bewusst, was alle, genau, einer Frau ist es bewusst, was
genau,
alles zu tun
einer
ist.
Person, meistens der
Einer
Frau, ja.
Person ist es bewusst, das ist meistens die Frau, so. Und
Ja.
dieses, also Bewusstsein, ne? Also es gibt irgendwie, ich werde nachher bei den Buchempfehlungen noch zwei Bücher empfehlen zum Thema Mental Load. Die Wohnung mit Zetteln vollpflastern, mit Post-its, was ist hier alles zu tun? Und dann kann sich hier einfach nur mal, um das zu visualisieren, was ist denn da alles? Weil es wird, ist ja das häufige Problem an Mental Load, der ist unsichtbar.
Man sieht das
Der
nicht.
wird nicht gesehen. Und dieses Bewusstsein, also wenn ich mich nie darum kümmern muss, ja, dann sehe ich das auch nicht. Ich habe den Blick dafür gar nicht. Aber sobald ich für ein Thema, sobald ich meinetwegen dafür verantwortlich bin, dass der Kühlschrank voll ist, dann ist der Kühlschrank voll. Und wenn wir Samstagvormittag irgendwie stehen und kochen, dann machen wir den Kühlschrank auf und da ist nichts drin. Naja, dann müssen wir uns was überlegen,
Lerneffekt
sozusagen.
wieder, ne? Ja. Nee, ganz wichtig. Nehme ich mir wirklich auch nochmal mit. Denn ich glaube, manchmal ist dieser Rückschluss aus dem Job in das Privatleben hier an der Stelle echt wichtig. Weil im Job, um das vielleicht einfach nochmal so mit anzureichern, würden wir ja auch Mitarbeiter, Kollegen, die was lernen, auch mal Fehler machen lassen, damit sie was lernen. Eine sehr, sehr schlaue Kollegin hat mich vor kurzem eingebremst, um quasi im Hintergrund wieder irgendwelche Dinge zu retten, mit einem wunderbaren Beispiel, das ich hier vielleicht einfach mal teilen möchte, und zwar das Beispiel vom Reiten. Da muss man wohl, ich bin keine Reitexpertin, aber dem Pferd eben auch zugestehen, Fehler zu machen und nicht als Reiter schon den Fehler, wenn man ihn sieht, mitkompensieren, weil das Pferd dann keine Lernerfahrung hat und dann quasi falsch eingeritten ist. Und deswegen muss dann eben im Unternehmenskontext und auch im familiären, muss es manchmal nötig sein, eine Erfahrung selbst zu machen, um dann auch wirklich dabei zu sein. Das ist ja auch der Kern hier des Change-Prozesses.
Ja.
Manche Erfahrung musst du halt persönlich machen, damit du wirklich dahinter stehst.
Genau so ist es.
Nehme ich mir mit, um da vielleicht nochmal so ein bisschen überzeugter auch an der einen oder anderen Stelle, das auch im Privatleben zuzulassen, dass mal gelernt wird. Ja.
Was kann ich heute, was kann ich heute nicht machen? Oder was muss ich oder was möchte ich heute bewusst abgeben oder sowas, ne? Also dann, das könnten so Fragen sein.
Ja, sehr, sehr gut. Danke, Robert. Ein weiteres Thema, das ich unbedingt noch fragen möchte, weil du da der perfekte Ansprechpartner dafür bist, ist einmal, was können denn Unternehmen tun, um Väter zu unterstützen? Wir reden ja viel über die Vereinbarkeit generell, aber gibt es so Maßnahmen, wo du sagst, das würde gerade Vätern echt helfen?
Ich würde sagen, die erste Schnittstelle ist ja meistens die Führungskraft, die in einer gewissen Weise eine Kultur im Unternehmen bestimmt. Zumindest in dem Arbeitsbereich, in dem sie Führungskraft ist. Und mit der Reaktion auf Dinge wie eine Vaterschaft, wie Elternzeit, wie einen Teilzeitwunsch, schon alleine auf diese Reaktion bildet die Kultur ab, sozusagen. Und wenn ich Unternehmen was empfehlen würde, würde ich sagen, schult eure Führungskräfte in elternsensiblem Verhalten.
Ja.
Dem Barcamp, wo wir beide waren zusammen, ich glaube, wir saßen sogar zusammen in der Session von Joachim Lask. Elternsensible Führung, hat er das genannt. Und das finde ich einen total prägnanten, griffigen Begriff dafür. Und da liegt die Betonung auf sensibel. Ne? Das heißt nicht, dass sozusagen den Eltern da alle Wünsche erfüllt werden sollen. Man muss immer gucken, dass man im Team irgendwie alle gleichwertig behandelt. Aber zumindest die Sensibilität und die Antennen dafür zu haben, dass Eltern in der Lebensphase, gerade wenn die Kinder klein sind, einfach andere Bedürfnisse haben und das Unternehmen vielleicht über, keine Ahnung, lebensphasenorientierte Personalpolitik oder sowas nachdenkt zumindest. Ja, das ist total wichtig. Also ich meine, nun sind wir beide in der privilegierten Situation, in großen Unternehmen zu arbeiten, die alle im Tarifvertrag sind und wo es sehr viele Möglichkeiten gibt, Arbeitszeit flexibel zu gestalten.
Ja.
Wir sind beide sozusagen im indirekten Bereich, wir sind nicht in der Produktion. Wir sind sehr privilegiert und können diese Gestaltungsmöglichkeiten nutzen. Und ich finde es auch wichtig, dass, und genauso sind ja Entscheiderinnen und Entscheider in Unternehmen sehr privilegiert. Und ein hoher Anteil der Führungskräfte in Deutschland ist männlich. Und ein hoher Anteil von diesen männlichen Führungskräften sind Väter. Und
Aber vielleicht Väter mit Performance-Schere.
wenn diese vielleicht Väter mit Performance-Schere, kann sein. Es gibt aber auch ganz viele andere tolle Beispiele,
Ja.
die das super hinkriegen. Und ich würde sagen, wenn alleine diese Väter, die Führungskräfte sind, ihren Hebel nutzen und sagen, ich möchte hier in meinem Bereich was verändern, dann ist da schon viel geholfen, weil es ist Kultur, also es ist einfach kulturbildend, wie diese ganzen Themen gesehen werden. Wie sehr ein funktionierendes Team wird immer sowas auch kompensieren können, in einer gewissen
Ja.
Weise, wird die Flexibilität aufbringen. Und wir sind ja dann auch wieder beim Gegenpol, nämlich Elternskills. Es ist ja nicht nur so,
Genau.
dass Eltern eine Belastung sind, in Anführungszeichen, für das
Sie bringen
Team
auch
oder für
viel
die
mit.
Company, sondern die bringen total viel mit. Die lernen total
Ja.
viel dazu. Ja, gerade, ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich habe beim Work Family Institute vom Joachim, der hat so einen Test, so eine Survey. Ich weiß nicht, ob du die mal
Ja.
gesehen hast,
Die habe
diese
ich schon gesehen und schon gemacht. Also
Parental
an alle,
Skill
wir können die
Scan.
nochmal verlinken. Da
Genau.
geht es um, genau, Parental Skill Scan.
Ja.
Da wird ermittelt, was man quasi alles an Zusatzkompetenzen erworben
Ja,
hat.
kannst dich erinnern, was bei dir rausgekommen ist?
Nein, nicht mehr genau, muss ich sagen.
Ich habe es mir noch mal vor Augen geführt. Bei mir ist es Konflikte deeskalieren, also Streit entschärfen und konstruktive Lösungen finden, Sicherheit geben, verlässlich auf Bedürfnisse reagieren und Orientierung bieten, Vertrauen aufbauen, zuverlässig sein und eine sichere Bindung stärken, verlässlich führen, Konsequenz zeigen und Entscheidungen nachvollziehbar machen und klare Regeln setzen, verständliche, faire und altersgerechte Leitlinien formulieren. So. Und das sind ja
Ja.
jetzt durchaus Dinge, die sowohl
Braucht man
in
im Job auch.
Familie als auch im Berufsleben irgendwie wichtig sind. Und ich glaube, Unternehmen dafür zu begeistern, diese andere Komponente zu sehen und andere Arbeitszeitmodelle, Teilzeit und sozusagen diese Flexibilisierung in bestimmten Lebensphasen auch als Chance zu sehen, Mitarbeitende langfristig an sich zu binden. Weil ich glaube, die Unternehmen, die es verstehen, in so einer Phase den Mitarbeitenden sozusagen zur Seite zu stehen oder Führungskräfte, die da einen guten Umgang damit finden, da ist die Wahrscheinlichkeit umso höher, dass Loyalität erhöht wird und da eine langfristige Bindung entsteht. Und in Zeiten von
Absolut.
Fachkräftemangeln und so ist es, glaube ich, total sinnvoll, da dran zu arbeiten.
Ja. Skillscan und auch die Bücher von Joachim, die ich sehr empfehlen kann, für eins durfte ich das Vorwort schreiben. Danke dafür. Kommen in die Shownotes.
Ja.
Robert, ich glaube, wir haben ganz viel über die verschiedensten Themen und Aspekte von Vereinbarkeit gesprochen. Ich war sehr neugierig und habe viele Hinweise bekommen, wie man denn so das ganze Thema Väter-Väter-Perspektive auch irgendwie ein bisschen besser aufnehmen kann, was man da sowohl in der Partnerschaft auch als Führungskraft tun kann. Ich finde deine Tipps in Richtung Stress, Stressvermeidung und überhaupt so dieses, wie schafft man so diesen allerersten Schritt, um wieder ein bisschen Luft reinzukriegen, sehr, sehr gut. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Gibt es irgendeine Frage, die du dir gewünscht hättest, die ich vergessen habe, die du unbedingt noch loswerden möchtest oder eine Info, die du teilen möchtest?
Also was wichtig ist, glaube ich, ist immer, also vielleicht, wie man das hinbekommt, also diese Frage wird mir häufig gestellt, wie bekommt man das hin, eine, sage ich mal, Vereinbarkeit auf Augenhöhe hinzubekommen in der Beziehung, wenn ein Elternteil da nicht mitspielt. Und
Oh.
das ist ein sehr, also ja, das ist ein sehr diffiziles Thema. Da darf auch jedes Paar irgendwie seine, und egal welcher Couleur, ich sage jetzt hier immer, ne, es sind natürlich alle gemeint, auch gleichgeschlechtliche Paare. Ich glaube, Kommunikation ist der Schlüssel. Kommunikation auf Augenhöhe, zu lernen, wie ich meine Bedürfnisse kommuniziere, wie ich meine Anforderungen, Wünsche, was brauche ich, ja, also was brauchst du, ist eine total kraftvolle Frage. Die ist sehr stark, wenn man sich regelmäßig zusammensetzt und diese Frage stellt. Und auch
Ja.
mal so, ne, man merkt irgendwie, die Stimmung ist gerade ein bisschen frostig oder wie auch immer. Da gibt es irgendwie, ne, also die Sensoren auszufahren und einfach so ein bisschen zu, das ist wichtig, Kommunikation. Und dann würde ich sagen, das gilt, würde ich sagen, für die Diskussion, Vereinbarkeit generell. Polarisierung hilft in der Lösungsfindung nicht. Also ich nehme häufig, gerade so in sozialen Medien, eine sehr starke Polarisierung Richtung diesem ganzen Thema, ne? Männer machen das und das nicht und Frauen machen das und das immer oder andersrum. Das hilft nicht weiter aus meiner Sicht,
Ja.
sondern die besten Lösungen, die findet man gemeinsam, Männer und Frauen,
Im
Mitarbeitende
Dialog.
und
Ja.
Führungskräfte, wer auch immer, ja, wer auch immer da eine Lösung findet. Aber die besten Lösungen, die sind individuell. Dafür braucht man manchmal irgendwie Unterstützung. Aber Kommunikation und irgendwie gemeinsame Lösungen finden, weil am Ende kommt es auch beim Thema Vereinbarkeit hauptsächlich darauf an, würde ich sagen, wie die Väter dieses Thema wahrnehmen, weil die brauchen wir dazu. Also wir brauchen die
Unbedingt.
Väter, wenn wir das Thema Vereinbarkeit in irgendeiner Art und Weise lösen wollen. Und dann hilft es nur bedingt, auf die Väter draufzuhauen, weil dann
Das stimmt.
ziehen die sich nämlich zurück, sozusagen in ihr Schneckenhäuschen und kommen dann auch nicht mehr raus, ne? Und ich meine, diese ganzen politischen Strömungen und in Social Media, wir sehen das gerade alles, was da passiert, dass da ein Backlash irgendwie passiert in der Kultur. Und ich plädiere nicht dafür, dass man Männer und Väter mit Samthandschuhen anfassen muss, ne? Ich glaube, das hat vorhin mein Beispiel irgendwie mit dem,
Ja, du hast gesagt, es war
das hat
der
das illustriert, wirklich. Also da
Befreiungsschlag.
darf man auch wirklich mal viel verlangen und Klartext sprechen. Aber wichtig ist es der Dialog, glaube ich, ne, dass man eine gemeinsame Lösung
Ja.
findet.
Ganz wichtig, genau. Deswegen finde ich es schön, dass du da warst. Würde mich auch freuen, wenn sich mehr Väter in den Podcast trauen. Also wer irgendwie Lust hat,
Unbedingt.
hier auch mal Podcast-Gast zu sein,
Ja.
da freue ich mich gerade über Väter, weil ich versuche, das ja eigentlich auch noch ein bisschen gleichwertiger zu machen. Aber es ist, Robert, schon viel leichter, Frauen zu finden, die über die Themen Vereinbarkeit und Karriere sprechen wollen. Am Schluss frage ich immer noch, wie man dich erreichen kann. Über LinkedIn bestimmt.
Ja,
Bei deiner Webseite, das kommt
genau.
alles in die Shownotes.
Ja, genau. Da
Und
findet ihr mich, da bin ich unterwegs. Und wenn ihr Lust habt, schreibt mir gerne für einen Austausch oder weitere Thematiken, die wir zusammen bearbeiten wollen. Sehr gerne.
super, das freut mich. Dann kommt mein Lieblingsteil des Podcasts, weil ich da persönlich immer ganz viel mitnehme, der Phrasenverdrescher.
Ja,
Bist du bereit?
ich bin bereit.
Hast du denn eine Triggerphrase, die wir auseinandernehmen können?
Eine Triggerphrase für mich ist, wenn ich gesagt bekomme, deine Frau hat aber Glück.
Ja. Das habe ich auch schon gehört. Dass ich Glück habe, habe ich bestimmt auch. Aber ja, wie gehst du damit um?
Ja, also man könnte jetzt natürlich irgendwie sagen, naja, vielleicht haben die einfach anderen einfach irgendwie Pech, aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu einfach, weil Glück heißt ja, dass etwas vom Himmel fällt. Und die Art und Weise, wie ich meine Beziehung gestalte zu meinem Kind, zu meiner Partnerin, wie ich als Vater bin, die fällt nicht vom Himmel, sondern das war und ist Arbeit. Und zwar jeden Tag. Und am Anfang steht aber eine Entscheidung, dass ich das machen wollte, dass ich ein aktiver Vater sein möchte, irgendwie. Und von daher habe ich immer so ein bisschen Problem mit dem Thema Glück. Das ist am Ende eine Gestaltungsfrage irgendwie, ne? Und natürlich gibt es dann Leute, die nicht bereit sind, an sich zu arbeiten. Und das ist vielleicht auch so dann der Knackpunkt, so ein bisschen, ne? Aber wenn beide in einer Paarbeziehung in irgendeiner Art und Weise veränderungsbereit sind und veränderungswillig sind, dann kann man sich Hilfe in Form von Büchern, Paartherapien oder sonst was holen und die Themen einfach angehen und dann wird es besser und dann wird es leichter.
Also eine mögliche Antwort zu sagen, ja, vielleicht haben andere Pech, also finde ich zumindest irgendwie witzig.
Ja.
Wenn das von einem Vater kommt, muss man aber vielleicht noch mal anders damit umgehen, als wenn es von der Mutter kommt, oder? Was würdest du sagen? Weil bei einem Vater könnte man ja schon eher so sagen, ne, wie, oder alle anderen haben Pech, das passt dann ja vielleicht. Bei einer Frau könnte man vielleicht eher sowas in die Richtung sagen, wie, wünschst du dir das auch? Und warum hast du das noch nicht? Hast du es schon mal angesprochen? So.
Und das ist ein Riesenpunkt. Da sind wir wieder beim Thema Kommunikation.
Genau.
Ganz viele Frauen sind da auch, also ich ist falsch gesagt. Ganz viele ist falsch. Einige, von denen ich getroffen habe, die haben total Hemmungen davor, da Klartext zu reden. Ja, aus Sorge vor Reaktionen, was auch immer. Und am Ende macht es das aber nicht. Also am Ende ist es wichtig, diese Dinge zu klären und das irgendwie auf den Tisch zu packen, weil man wird damit langfristig nicht. Also wenn permanent die Bedürfnisse von einer Person in der Beziehung nicht erfüllt sind, dann geht das irgendwann schief. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und deswegen wichtig, sich darum zu kümmern.
Definitiv. Und da hängt ja noch so viel mehr dann auch dran, ne? Also wir wollen gar nicht bei dem Thema Partnerschaftsvertrag anfangen, aber das ist in dem Fall echt wichtig. Und gerade die Leute sollten dann vielleicht drüber reden, die da so ein Ungleichgewicht haben.
Genau.
Also, nicht deine Frau hat aber Glück mit dir, sondern entweder anderer Pech oder wünscht dir das auch? Was hält dich davon ab, das anzusprechen?
Genau.
Ja, da finde ich aber jetzt erstmal eine gute Lösung. Hast du noch eine andere Triggerphrase? Irgendwas, was dich schon mal genervt hat, als du es gehört hast?
Ach, dich sieht man auch mal wieder. Also ich arbeite
Ja.
seit ein paar Jahren in Teilzeit und ja, es gibt natürlich dann sozusagen mal irgendwie, je nachdem, wie man sein Arbeitszeitmodell so gestaltet, wie viele Wochentage man irgendwie in der Company ist. Und dann gibt es ja auch noch das Thema Mobilarbeit und so. Also nur weil man jetzt nicht da ist und nicht sichtbar ist, heißt es ja nicht, dass man nicht da ist oder nicht arbeitet oder wie auch immer. Ja, dann ich sag dann meistens irgendwie, ja, wir haben uns einfach in letzter Zeit, haben wir einfach letzte Zeit nicht so viel Schnittstellen gehabt und es ist ja ein Kern Wahres dran und Phrasen oder Trigger, die haben ja auch immer was mit einem selbst zu tun. Insofern,
Bestimmt.
ja.
Und wie man die aufnimmt, ja.
Genau.
Ja, dich auch, würde mir spontan einfallen, ne? Weil du siehst den Gegenüber dann ja auch nur
Ja,
relativ selten.
stimmt, genau.
Dich auch,
Schön
ja.
dich oder schön dich zu sehen. Ja, kann man einfach
Genau.
sagen, schön dich zu sehen.
Schön, dich zu sehen, lange nicht gesehen, ja.
Ja.
Genau. Ich glaube, das ist vielleicht sogar die netteste Reaktion,
Ja.
das Thema ein bisschen zu umschiffen.
Ja. Oder auch schön, dich zu sehen. Oder ich freue mich auch, dich zu sehen. Irgendwie
Ja,
so, ne?
genau,
Dann kann
dann.
man da noch so ein bisschen so eine, ja, so eine
Das ist der
Prise.
nette Hinweis, dass das jetzt nicht so besonders freundlich war. Ja.
Genau, ja.
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 Ja, ich glaube, jede Art, die irgendwie belehrend geht, so nach dem Motto Teilzeit ist nicht Teilleistung und so, kann man sich bei jemandem, der sowas sagt, fast sparen, sondern da muss man im Grunde erstmal ein bisschen deeskalieren, um wieder eine Gesprächsbasis zu finden.
Ja, und Leistung. Also mir ist dazu gar nicht so eine richtige Phrase eingefallen, aber häufig wird Teilzeit ja gleichgesetzt mit die Leute leisten weniger.
Das ist dagegen, das Gegenteil ist der
Und
Fall, ne?
was die Leute, genau, und die Leute haben entweder, also Leistung ist ja Arbeit durch Zeit und nicht Arbeit mal Zeit. So, ne? Das wissen wir beide als Ingenieure und eigentlich weiß es auch jeder, der mal Physik in der Schule hatte, aber das, ja. Das ist einfach so tief in den Köpfen drin. Ich meine, das wird ja auch durch politische Diskussionen immer wieder so aufgeladen, dieses ganze Thema Leistung und wer ist denn hier eigentlich Leistungsträger und keine Ahnung, ne? Aber ja, Leistung ist Arbeit durch Zeit und meine Erfahrung auch mit anderen Eltern oder Menschen, die in Teilzeit arbeiten in meiner Umgebung, die leisten in der Regel mehr, weil sie kriegen eigentlich fast den Vollzeitjob irgendwie unter, aber in viel weniger Zeit, weil sie einfach weniger. Vielleicht weniger einfach effektiver arbeiten an der einen oder anderen Stelle, weil sie harte Timeboxen haben, in denen sie arbeiten können.
Eingebaute
Das
Pomodoro-Technik, sagt man ja immer.
Kind wartet dann eben um so und so viel Uhr vor der Kita, vor der Schule und so weiter. Und dann kann man eben nicht noch mal eine Stunde dranhängen, weil das heute unbedingt noch fertig werden muss. So. Oder anders, doch, aber man hängt die Stunde dann dran, wenn die Kinder im Bett sind. Ne?
Genau. Ja,
Und
da
das ist
kann
dann
man,
häufig unsichtbar. So.
das stimmt. Da könnte man ewig drüber reden, bin ich total deiner Meinung. Ich hoffe eigentlich insgesamt, dass wir diesen Leistungsbegriff mal grundsätzlich von der Zeit entkoppeln, weil die eine Idee, die uns ganz viel sparen kann, die kann ich haben, während ich Einschlafbegleitung mache für mein Kind. Ist zum Beispiel für mich so eine absolute Reflexionszeit. Ja, wenn man da eh gerade irgendwie einfach nur Zeit zu denken hat, das ist aber nicht das, was man so als Arbeit bezeichnen würde.
Ja,
Also
Care-Arbeit, ne?
deswegen,
Aber
ja
ja,
genau, weil ich
leider wird
immer
das nicht
als
als
Arbeit.
Arbeit gesehen. Genau, da sind wir
Genau.
auch wieder beim nächsten Punkt. Das haben wir noch Stoff für den
Und
nächsten Podcast.
deswegen, ja, ach, du bist auch mal da. Wahrscheinlich einfach die Spitze nehmen. Schön, dich zu sehen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ja, irgendwie so. Dann haben wir doch zwei schöne Phrasen verdroschen. Und
Ja.
ich bin ganz gespannt, Robert, auf deine angeteaserten Empfehlungen. Du hast eben schon gesagt, dass du paar Bücher rausgesucht hast, die dich
Ja,
inspirieren.
genau. Also ich habe angefangen, also ich fange mal mit der ganz großen Frage an, und würde das Buch empfehlen, von John Strelecky, Das Café am Rande der Welt.
Ja.
Das ist sehr schön. Da geht es darum, die Frage zu klären, was ist eigentlich wichtig im Leben. Und das Buch hat mich sehr inspiriert, da einfach drüber nachzudenken. Und gibt noch ganz viele andere schöne Bücher von ihm, aber das ist auch sehr schön. Ein Thema, was mich sehr, als Vater weitergebracht hat, ist von Carsten Fonno, Up to Dad.
Ah, habe ich meinem Mann auch geschenkt.
Das Buch ist sehr gut für alle, die sich tiefgreifend mit dem Thema, was macht eigentlich hat mein eigener Vater sozusagen Einfluss auf meine Vaterschaft, wie will ich das selber gestalten und so. Ganz tolles Buch. Dann gibt es zwei Bücher, die ich empfehlen würde zum Thema Eltern und Kindererziehung sozusagen, ne? Weil das ist für mich auch ein Riesenfaktor, der Stress rausnehmen kann und das Thema Vereinbarkeit viel, viel leichter macht, wenn das Stresslevel sinkt, und zwar von Nicola Schmidt, der Elternkompass.
Das ist das umfassendste Werk, wo ich immer wieder nachgucke auch.
Ja,
Ja, ist
genau, ne?
auch
Das ist
mein
so ein bisschen
Lieblingsbuch.
Lexikon-Glossar-mäßig geschrieben. Da kommt man an allen Themen vorbei, die irgendwie, keine Ahnung, von Babyschlaf über, ja, unterschiedliche
Trockenwerden.
Trockenwerden, ganz unterschiedliche Dinge. Kindesentwicklung, Gehirnentwicklung, wie funktioniert das mit den Gefühlen? Wann können Kinder was, ne? Also wann können die eigentlich ihre Gefühle irgendwann dann bewältigen? Warum brauchen die dafür, um das zu lernen und so weiter? Ganz toll. Dann hat die Nicola noch ein Buch geschrieben, das heißt Erziehen ohne Schimpfen.
Ja.
Das funktioniert nämlich tatsächlich. Und
Das
da in
auch
dem Buch
gelesen.
steht drin, wie es geht. Es geht nicht immer, es ist nicht immer perfekt, ja, aber zumindest, wenn man versteht, was in uns und dem kindlichen Gehirn so abgeht und im Stresssystem, dann ist es ein tolles Buch. Ein richtig tolles Buch auch in dem Zusammenhang ist von Daniel Siegel und Tina Bryson, Achtsame Kommunikation mit Kindern. Das erklärt nämlich sozusagen neurobiologisch und neurophysiologisch, was ganz einfach mit Bildern und so. Das ist auch ein bisschen kindgerecht geschrieben, so mit Comics und so drin. Das ist richtig toll. Also es ist für Eltern, aber es ist sehr leicht verständlich. Das ist ein tolles Buch. Und dann würde ich noch zwei Bücher empfehlen zum Thema Mental Load, weil das eines der Knackerthemen ist aus meiner Sicht, die ja einfach zu einer Disbalance irgendwo führen in einer Beziehung. Und das ist von Laura Fröhlich. Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles.
Ja, den Titel mag ich auch
Und
sehr.
von Patricia Camarata, die Mental Load
Ja,
Falle.
das ist das Standardwerk, ja.
Die beiden Bücher haben mich sehr inspiriert, haben mich auch ja, einfach dazu gebracht, darüber mit meiner Partnerin in einen aktiven Dialog zu gehen. Und das ist total wichtig. Große Empfehlung.
Ja, und vielleicht einfach ein kleiner Aspekt von mir noch, wenn da auch so eine Imbalance ist in der Menge der Bücher, die zu dem Thema gelesen werden. In Carsten Fonos Up to Date gibt es auch ein Kapitel Mental Load. Kann auch reichen, erstmal das zu lesen,
Man muss
um
nicht gleich
überhaupt in die
alles machen,
Diskussion zu kommen.
sozusagen, ne?
Genau.
Aber
Also
genau.
auch wenn ich die Bücher
Ja,
toll finde,
also
aber
auch.
einfach um dem Ganzen so ein bisschen diese Anfangshürde zu nehmen,
Genau,
kann man
ne?
auch
Also,
erstmal das Kapitel lesen.
Laura hat auch einen Auftritt bei LinkedIn und auf Social Media und so. Patricia Camarata findet man da auch. Also, man kann sich auch über andere Kanäle als über Bücher das Zeug irgendwie reinziehen, aber kann ja jeder und
Machen, wie er
jede, wie sie
möchte.
möchte und er möchte, genau.
Ja. Und sind auch beide als Hörbücher verfügbar.
Ja.
Das finde ich auch immer noch wichtig. Ich habe dir nämlich gehört. Ja, Robert, da waren so viele Empfehlungen dabei und wir haben einen bunten Ritt gemacht. Ich fand es toll, dass du so ehrlich und offen alle Fragen beantwortet hast, dass du mir auch die Chance gegeben hast, auch an Stellen nochmal nachzufragen, die ich einfach nicht ganz verstehe und für mich ganz wichtig, die Väterperspektive so reingebracht hast.
Ja, danke für deine
Danke
Zeit,
dafür.
dass ich heute hier sein durfte. Hat mich sehr gefreut
Ja.
und war ein super Austausch. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal persönlich sehen, hoffentlich auf dem Barcamp.
Ja, bestimmt.
Genau.
Genau. Dann an euch, liebe Hörer, ihr tut mir einen riesen Gefallen, wenn ihr diesen Podcast zweien eurer Freunde empfehlt. Denn so Empfehlungen, die von Herzen kommen, sorgen meistens dafür, dass die Podcasts auch wirklich besonders gut gehört werden und diese guten Tipps von Robert und von den anderen Gästen bei euch ankommen. Und wenn ihr jetzt noch Geschenke sucht, seit kurzem habe ich Affiliate-Links für all die Bücher, die hier im Podcast so empfohlen werden und würde mich freuen, wenn ihr so einen Mini-Anteil dessen, der vom Preis des Buches, darüber dann quasi wieder an mich weitergebt, damit ich diesen Podcast weiter betreiben kann. Euch allen also eine schöne Zeit, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.